Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Als sichere.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Streit über den Umgang mit Syriens Chemiewaffen gibt es einen Durchbruch. Die Außenminister der USA und Russlands, Kerry und Lavrov, haben sich in Genf auf einen Plan für die Zerstörung der C-Waffenarsenale verständigt. Mitte kommenden Jahres soll die Aktion abgeschlossen sein. Für den Fall, dass das Assad-Regime nicht kooperiert, soll es Sanktionen geben. Auch ein Militärschlag wird nicht ausgeschlossen.
Sie können also doch miteinander. Außenminister Kerry und Lavrov sichtlich gelöst nach zähen Verhandlungen. Die Einigung von Genf, ein Durchbruch, der bis vor kurzem unmöglich schien. Bei den wichtigsten Themen liefern die USA und Russland gemeinsame Ergebnisse. Wir können nun die Bedrohung beenden, die diese Waffen nicht nur für das syrische Volk darstellen, sondern auch für deren Nachbarn und letztlich die ganze Welt. Die Eckpunkte des Plans: Syrien liefert innerhalb einer Woche eine Liste aller Giftwaffendepots. UN-Inspektoren bekommen bis spätestens November freien Zugang zu allen Lagern. Bis Mitte 2014 dann werden alle Chemiewaffen aus dem Land transportiert und zerstört. Verstößt Syrien gegen die Regeln, drohen UN-Sanktionen bis hin zum Militärschlag. Je nachdem, wie Assad sich verhält, besteht diese Option weiter. Entweder im Rahmen der Vereinten Nationen oder, wie bislang schon, durch den Einsatzbefehl des Präsidenten. Bei eben diesem heiklen Punkt aber setzt Lavrov andere Akzente. Es gebe keinen Automatismus, so der Außenminister. Von einem Militärschlag sei im gemeinsamen Dokument keine Rede. Da also bleibt Gesprächsbedarf. Die Feinjustierung beginnt erst noch.
Es ist der erste große Erfolg der Diplomatie im Syrien-Konflikt. Die Einigung mag zerbrechlich sein, manche Formulierung schwammig, und Assad wird jedes Hintertürchen nutzen. Und doch könnte Genf so etwas wie der erste Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Friedensplan sein.
International wurde die Einigung auf den Abrüstungsplan für die syrischen Chemiewaffen begrüßt. UN-Generalsekretär Ban sprach von der Hoffnung, nun auch den syrischen Bürgerkrieg insgesamt mit einer politischen Lösung zu beenden. US-Präsident Obama warnte aber, sollte die Diplomatie fehlschlagen, seien die USA weiter bereit zu handeln. Mit großer Skepsis reagiert die Opposition in Syrien. Dort gab es auch heute wieder heftige Kämpfe.
Die syrische Armee beschießt Samalka. Die Einwohner sitzen in der Falle, können nicht fliehen, wie in vielen Ortschaften rund um Damaskus. Die Vereinten Nationen melden, einer 500.000 Menschen fehle es an Wasser, Nahrung, Medikamenten. Assads Regime schieße auf Zivilisten, sagt dieser Arzt, nicht auf Rebellen. Auch Jabrut im Norden der Hauptstadt wird von den Aufständischen gehalten und liegt unter Dauerfeuer. Russland und Assads Regierung spielen auf Zeit, sagt der Oberkommandeur der Freien Syrischen Armee. Zeit für das verbrecherische Regime. Die politische Auslandsopposition ist enttäuscht. Der Westen habe sich in die Irre führen lassen. Die internationale Gemeinschaft tut so, als ginge es in Syrien ausschließlich um Chemiewaffen. Aber das stimmt doch gar nicht. Das Regime bringt auch ohne Giftgas jeden Tag Menschen um. Für syrische Menschenrechtler im Ausland gibt es nur einen Gewinner der Chemiewaffeneinigung, Syriens Machthaber Assad. Die Aufständischen hätten jetzt jede Hoffnung verloren, dass sie vom Westen echte Unterstützung erwarten könnten. Es wird jetzt mehr Extremismus geben, es werden noch mehr Dschihadisten kommen und alles wird noch schlimmer. Das ist die Folge dieser Initiative. Im syrischen Staatsfernsehen laufen Siegesmeldungen. Aus der Christenstadt Malula seien die Kämpfer der Al-Qaida-nahen Al-Nusra-Front fast vollständig vertrieben. Und auch diplomatisch war heute, zumindest aus Sicht der Opposition, ein guter Tag für den Machthaber in Damaskus.
Auf tagesschau.de können Sie sich weiter über die Einigung bei den Syrien-Verhandlungen informieren. Dort finden Sie auch ein Porträt von Russlands Außenminister Lavrov. In der Ausspähaffäre um den US-Geheimdienst NSA ist nun der Bundesverfassungsschutz in die Kritik geraten. Politiker von SPD, Grünen und Linkspartei forderten, alle Details der Kooperation mit der NSA offenzulegen. Behördenchef Maaßen betonte dagegen, die Datenübermittlung erfolge nach Recht und Gesetz. Zuvor war bekannt geworden, dass neben dem Auslandsgeheimdienst BND auch der deutsche Inlandsgeheimdienst regelmäßig Daten an die NSA liefert. Die Europäische Union ist weiter uneins, wer künftig über die Schließung von Krisenbanken entscheiden soll. Deutschland hat rechtliche Bedenken gegen den Vorschlag, die Abwicklung der Europäischen Kommission zu überlassen. Bundesfinanzminister Schäuble forderte beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Vilnius zunächst eine teilweise Änderung des EU-Vertrags. Unterstützt wird er von Bundesbankpräsident Weidmann. Im Gespräch waren auch neue Regeln für die Kreditvergabe an Staaten.
Für die Griechen war es eine ungewohnte Situation. Nicht sie oder ihre Kollegen aus den übrigen Krisenstaaten standen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Inzwischen sind es große Euro-Länder, die die größten Sorgen machen. Italien mit seinem riesen Schuldenberg und seiner politischen Instabilität und Frankreich mit seiner Wirtschaftsschwäche, auch wenn das kaum einer offen kommentiert.
Wir haben uns eigentlich aus guten Gründen angewöhnt, nicht über andere Zensuren zu erteilen.
Bundesbankpräsident Jens Weidmann immerhin betont, dass gerade große Länder Verantwortung für die Glaubwürdigkeit all der neuen Schuldenregeln hätten. Und auch die geplante Bankenunion müsse dazu beitragen, die Staatsverschuldung zu erschweren.
Ziel der Bankenunion ist es, wie gesagt, die enge Verbindung zwischen Staatsfinanzen und Bankbilanzen zu lockern. Und dazu sollten wir eben nicht nur auf die gemeinsame Aufsicht setzen, sondern zusätzlich auch die regulatorische Privilegierung von Ausleihungen an den Staat gegenüber anderen Krediten oder Ausleihungen beenden.
Bisher nämlich können sich Staaten viel billiger Geld leihen als etwa Wirtschaftsunternehmen, weil die Banken solche Kredite nicht mit Eigenkapital absichern müssen. Staaten galten halt als sichere Schuldner. Nicht nur dahinter stehen jetzt Fragezeichen. Die Sonderregelungen, ergänzt noch um Garantien der Europäischen Zentralbank, sorgen dafür, dass die Banken lieber den Staaten Geld leihen, während Unternehmen in die Kreditklemme geraten. Vor allem in Europas Krisenstaaten behindert das die wirtschaftliche Erholung inzwischen massiv.
Der Verfasser des Erpresserbriefes an SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück war offenbar ein früheres Vorstandsmitglied der Deutschen Post. Nach WDR-Informationen ermittelt die Staatsanwaltschaft Bonn wegen des Verdachts der versuchten Nötigung. Der Mann hatte gedroht, Informationen über eine vor 14 Jahren angeblich illegal beschäftigte Putzfrau zu veröffentlichen, sollte Steinbrück seine Kandidatur nicht zurückziehen. Anfang der Woche stellte er sich selbst.
In mehreren deutschen Städten wurde heute gegen die aktuelle Steuerpolitik protestiert. Allein in Bochum kamen nach Angaben des Bündnisses Umverteilen, Reichtum besteuern, etwa 12.000 Menschen zusammen. Organisatoren sind unter anderem die Gewerkschaft Verdi, der Paritätische Gesamtverband und die Globalisierungskritiker von ATTAC. Sie fordern von der künftigen Bundesregierung eine einmalige Abgabe für Reiche, eine dauerhafte Vermögensteuer und mehr Engagement gegen Steuerhinterziehung.
Die Pinakothek der Moderne, eines der weltweit größten Museen für bildende Kunst und Design, ist heute nach monatelanger Sanierung in München wiedereröffnet worden. Alle vier Sammlungen zeigen neue Ausstellungen. Zudem wurden Fotografien, Skulpturen, Bilder und Installationen neu geordnet. Die Pinakothek der Moderne war im Februar, nur 10 Jahre nach Eröffnung, für Renovierungsarbeiten geschlossen worden.
Die Risse sind gekittet, die Rotunde erstrahlt in neuem Glanz. Sie ist nun mal Dreh- und Angelpunkt der Pinakothek der Moderne, einem Museum von internationalem Rang. Während der Sanierung war es komplett ausgeräumt. Der Staub der Bauarbeiten hätte die Kunstwerke beschädigen können. Gleich mit 4 neuen Ausstellungen sollen die Kunstfreunde für die 7-monatige Schließung entschädigt werden. Traumbilder sind es, die uns in die Welt der Surrealität führen, von Salvador Dalí bis Max Ernst. Eine Schau der Sammlung Wormland, die in dieser Fülle noch nie zu sehen war. Doch auch wer durch die anderen Räume des Museums schlendert, entdeckt Neues. Wo einst Baselitz hing, ist nun Marino Marini.
Mein erster Eindruck ist, ich bin überwältigt. Es ist so wunderbar gehängt, es ist locker, es ist luftig und es hat alles eine Qualität.
Skulptur und Malerei zum Nilpferd von Stephen Claydon gesellt sich Neo Rauch. Und Andy Warhol zeigt sich von seiner anderen Seite. Statt knallbunter Siebdrucke stellt er sein Können als empfindsamer Beobachter unter Beweis.
Der Fußballstreit auf Schalke ist beigelegt. Polizeikräfte aus Nordrhein-Westfalen werden beim Champions-League-Spiel am Mittwoch die Ordner des Bundesligisten unterstützen und im Stadion in Gelsenkirchen eingesetzt. Darauf verständigten sich Landesinnenminister Jäger und Schalke-Vorstand Peters. Nach massiver Kritik des Revierclubs am Vorgehen der Polizei bei der Partie Schalke gegen Saloniki im August hatte Jäger angekündigt, die Polizei vorerst nicht mehr im Stadion in Gelsenkirchen einzusetzen. In der Fußball-Bundesliga hatte Bayern München heute Hannover 96 zu Gast. Die Bayern-Elf hatte es nicht ganz leicht gegen die Niedersachsen. Sie konnte sich aber in der zweiten Hälfte deutlich steigern.
Als Europas Fußballer des Jahres Franck Ribéry nach 81 Minuten in München unter dem Beifall der 71.000 Zuschauer das Spielfeld verließ, hatte der Franzose eine Partie für seine in Weiß spielenden Bayern mitentschieden, die lange ausgeglichener verlief als erwartet. Wie Thomas Müller nach 7 Minuten auf Zuspiel von Robben vergaben die Bayern erneut zu viele Chancen, hatten andererseits aber Glück, zur Pause nicht sogar zurückzuliegen, als nämlich Didier Jakonan nach 40 Minuten Mitspieler Edgar Pripp anschoss. Der abgefälschte Ball wäre für Nationaltorhüter Manuel Neuer nicht zu halten gewesen. Nach torloser erster Hälfte erhöhten insbesondere Robben und Ribéry das Tempo. Robben, Toni Kroos direkt auf Mario Mandzukic, das 1:0 nach 51 Minuten. 13 Minuten später die Entscheidung nach Zusammenspiel eben von Ribéry und Robben. Franck Ribéry mit dem Treffer zum 2:0 Endstand. Letztlich war es ein verdienter, aber mühsamer Sieg der Bayern gegen Hannover.
Werder Bremens Trainer Robin Dutt kassierte zu Hause gegen Eintracht Frankfurt die dritte Niederlage in Folge. Die Gästeelf zeigte sich von Beginn an fußballerisch und läuferisch überlegen und kam in der 14. Minute durch Stürmer Katletz zum verdienten Führungstreffer. Werder ab der 26. Minute nur noch zu 10, da Stürmer Di Santo nach grobem Foulspiel gegen Nuczypka die rote Karte sah. Frankfurt nutzte die Überzahl geschickt und Katletz erzielte nach starker Flanke von Jung in der 34. Minute den Treffer zum 0:2. Eintracht-Coach Armin Fee sah nach der Pause bessere Bremer, die mit einem unberechtigten Elfmeter die Chance zum Anschluss hatten. Der vermeintlich gefaulte Aaron Hunt scheiterte jedoch an Eintracht-Torwart Kevin Trapp. Die Entscheidung in der 77. Minute, den Frankfurter Angriff, vollendete Bremens Brödel per Eigentor zum Endstand von 0:3. Frankfurt überzeugte, Werder spielt sich in eine handfeste Krise.
Die weiteren Ergebnisse: Leverkusen-Wolfsburg 3:1, Mainz-Schalke 0:1, Augsburg-Freiburg 2:1. Im Spiel Dortmund gegen Hamburg steht es kurz vor Ende 6:2. Bereits gestern verlor Berlin gegen Stuttgart mit 0:1. Morgen trifft dann Hoffenheim auf Mönchengladbach und Braunschweig empfängt Nürnberg. Die Tabelle: München verdrängt Dortmund, zumindest vorübergehend von der Spitze, danach Leverkusen und Hannover. Augsburg springt auf Rang 6. In der zweiten Hälfte jetzt Wolfsburg, gefolgt von Frankfurt und Bremen, auf den hinteren Plätzen Nürnberg und Freiburg, vor Schlusslicht Braunschweig. Und hier nun die Lottozahlen. 10, 21, 22, 23, 30, 40. Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 15. September.
Die Woche geht morgen recht ruhig zu Ende, aber Ausläufer eines Sturmtiefs bei Island bringen uns ab Montag Regenwolken und starken, teilweise auch stürmischen Wind. Im Nordosten gibt es zu Beginn der Nacht Wolkenlücken, die sich aber bald schließen. Auch der Regen kommt dort an. Gleichzeitig klart es im Westen und Nordwesten teilweise auf. Im Osten und Süden regnet es morgen zunächst, später lockert es hier und da auf. Südlich der Donau bleibt es regnerisch. In der Nordwesthälfte kaum Schauer und es zeigt sich auch die Sonne, ehe es gegen Abend im Nordwesten wieder wolkiger wird. Der Wind weht schwach bis mäßig und lebt am Abend im Nordwesten deutlich auf, an der Nordsee stürmische Böen. In der Eifel und im Allgäu heute Nacht 8, an der Nordsee bis 15 Grad. Morgen Temperaturen von 14 Grad am Alpenrand bis 20 Grad in Nordbaden. Die neue Woche bringt uns wechselhaftes und sehr windiges Herbstwetter. Es kühlt weiter ab und in der Nacht zum Dienstag sinkt die Schneefallgrenze in den Alpen auf etwa 1000 Meter. Auch der Mittwoch sehr windig, trübe und zeitweise nass.